Deutschlandfunk Sportgespräch.
Herzlich willkommen zum Deutschlandfunk Sportgespräch mit Jessica Sturmberg von der Frankfurter Buchmesse. Wir haben einige Sportbücher, die wir Ihnen in dieser Sendung vorstellen. Einen Roman zum Thema sexueller Missbrauch im Sport, der sensibilisiert für das Thema und die Mechanismen deutlich macht. Die Geschichte des Ex-Fußballprofis Norbert Nachtwey, der von der DDR zur Bundesrepublik überlief. Ein 600 Seiten starkes Buch zur Tour de France und eines, das sich nur mit der Rundfahrt 1942 beschäftigt. Eine Hilfestellung zu schnellen Entscheidungen, an dem Ex-Weltklasse-Handballer Dominik Klein mitgewirkt hat. Ein Olympia-Wissen-Wimmelbuch und ein Buch über Fußballerin Lena Oberdorf.
Lena Oberdorf ist 22 Jahre alt, kommt aus dem Ruhrgebiet, gilt schon seit Beginn ihrer Karriere als großes Ausnahmetalent, als diejenige, die im Mittelfeld ein Team dirigieren kann, Führungsspielerin ist und in ihrer Generation immer als eine der Besten oder die Beste gilt. Schon früh immer wieder Verantwortung übernehmen sollte. Das Turnier bei den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer hat sie verpasst, wegen eines Kreuzbandrisses im letzten Spiel vor dem Turnier. Aktuell befindet sie sich in der Reha. Im Werkstattverlag ist ein 62 Seiten umfassendes Buch über sie und mit ihrer Zusammenarbeit erschienen. Geschrieben von der SZ-Journalistin Anne Dreher und gespickt mit vielen Fotos, darunter auch private Bilder aus der Jugend von Lena Oberdorf. Auf der Buchmesse hat sie das Werk vorgestellt.
Lena Oberdorf, zunächst einmal, wie geht es Ihnen?
Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Die Reha läuft gut, deswegen kann ich mich gerade nicht beschweren, außer dass ich nicht Fußball spielen kann. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, relativ zügig wieder anzugreifen.
Sie sind Fußballerin in einer Zeit, in der sich unglaublich viel verändert beim Frauenfußball, beim Thema Sichtbarkeit, Wertschätzung, Gehälter. Wie nehmen Sie das für sich wahr, kommend ja aus einer Zeit, wo das eben noch nicht so diesen Stellenwert hatte?
Ja, ich finde es extrem positiv. Ich bin noch froh, dass ich es auch noch so ein bisschen mitverfolgen konnte, als es noch nicht so war. Dann kann man es noch so ein bisschen mehr wertschätzen, was man jetzt alles bekommt. Aber Fakt ist auch, dass wir noch lange nicht am Ende sind und da einfach immer weiter ja nach oben müssen. Aber ich glaube, dass man jetzt gerade, wenn man auf die Entwicklung guckt, beim Frauenfußball schon sehr zufrieden sein kann.
Jetzt haben Sie ein Buchprojekt gemacht, so mitten in der Karriere. Was hat Sie dazu bewegt, das genau jetzt anzugehen?
Ich glaube, es war mein Wechsel tatsächlich zu München, weil ich so ein bisschen gemerkt habe, dass viele vergessen, dass da wirklich auch ein Mensch hintersteckt mit der zunehmenden Sichtbarkeit. Und darum geht es ja auch in diesem Buch, dass man ein bisschen merkt, dass es nicht nur die Athletin gibt, sondern auch Menschen dahinter. Und da in dem Buch gebe ich natürlich auch viele Einblicke, die man so vielleicht nicht kennt von mir oder die man noch nicht kannte. Darum ging es dann so ein bisschen in dem Buch und dann kam das so ein bisschen auch vom Verlag, dass es natürlich interessant wäre und dann haben wir uns auch darüber ausgetauscht, worum es gehen könnte. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich halt gerne ja so ein bisschen behind the scenes geben möchte, wie es wirklich ist.
Wie ist es denn wirklich?
Ja, natürlich auf der einen Seite total privilegiert, dass man sich um viele Dinge auch keine Gedanken machen muss. Zum Beispiel haben wir in München Alex, die ist so ein bisschen die Frau für alles und die unterstützt einen auch überall. Die hat zum Beispiel mit mir auch die Ummeldung gemacht und so. Da wird auch extrem viel einem abgenommen. Aber trotzdem hat man natürlich auch viele Sachen, auf die man verzichten muss, wenn man zum Beispiel an die Jugend denkt, wenn man irgendwelche Geburtstage irgendwie nicht wahrnehmen konnte oder auch wenn man an den Urlaub denkt. Und ja, normalerweise ist der Urlaub ja immer da, um sich so ein bisschen zu erholen und du selbst hast dann vielleicht 7 Tage oder 5 maximal, wo du dich wirklich erholen kannst und danach geht es halt mit den Läufen los und das sieht man ja häufig nicht und darum ging es dann einfach, dass wir halt auch Menschen sind, die auch noch ja privat einfach ein Leben haben, wo vielleicht auch nicht immer alles glatt läuft.
Ist der Blick hinter die Kulissen auch ein Stück weit zu erzählen, wie es euch als Fußballerinnen geht? Es ist ja auch in dem Buch beschrieben, wie zum Beispiel Social Media auf der einen Seite dazu beiträgt, Sichtbarkeit zu erhöhen, auf der anderen Seite auch die Schattenseiten hat, also Hasspostings beispielsweise.
Ja, es ist natürlich was, womit man sich auseinandersetzen muss und wo man den Umgang auch mit lernen muss. Deswegen, Social Media ist natürlich ein gutes Werkzeug, um mehr Sichtbarkeit zu erschaffen und den Frauenfußball auch nicht so in Vergessenheit geraten zu lassen. Aber ich glaube schon, dass viele Menschen auch ein bisschen vergessen, dass da der Mensch hintersteckt und über Social Media so diese Empathie auch ein bisschen verloren geht in der Anonymität, die man hat einfach, weil man ja beliebig Accounts kreieren kann und dann halt auch vielleicht Sachen schreiben kann, die man im wahren Leben zu der Person nicht gesagt hätte. Und darum geht es ja auch ein bisschen in dem Buch, dass es vielleicht auch ein bisschen die Augen öffnet, dass man versteht, okay, da ist wirklich auch ja ein Mensch hinter, der auch Gefühle hat und denen solche Nachrichten noch nicht kalt lassen.
Haben Sie das Gefühl, dass viele diesen Bezug verlieren? Dieses, da ist ein Mensch hinter?
Ich glaube generell für Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, judgen ja relativ schnell viele Leute auch über die Sachen, die diese Person macht. Und ich glaube, das ist ein generelles Problem für alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass dieser Bezug einfach so ein bisschen verloren geht. Das ist natürlich extrem schade, aber ich glaube generell in der Gesellschaft ist Empathie einfach immens wichtig, dass man einfach friedlich nebeneinander herleben kann. Und das geht schon über Social Media ein bisschen verloren.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, der Wechsel von Wolfsburg zu Bayern war auch mitunter Anlass, dieses Buchprojekt zu machen. Jetzt hat der Wechsel zwar stattgefunden, aber es konnte noch nicht losgehen wegen des Kreuzbandrisses. Was ist bitterer, Olympia verpasst zu haben oder dass der Saisonstart einfach nicht so funktionieren konnte, wie erhofft und wie gedacht auch?
Ja, es ist beides extrem bitter. Also das Kurzfristige ist natürlich Olympia, dass man da nicht teilnehmen konnte, aber wenn man halt so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, ist natürlich die Saison, die man einfach verpasst und die Zeit, die man auch nicht zurückbekommt, um sich halt weiterzuentwickeln, weil irgendwie hatte man schon das Gefühl, dass man wieder zu der alten Person geworden ist auf dem Platz und wieder seine Leistung bringen konnte und dann, dass so eine Verletzung in der Zeit kommt, wo man eigentlich wieder den Spaß zurückgefunden hat, ist natürlich extrem bitter und brutal, aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen jetzt auch als Chance sieht, zu schauen, wer man neben dem Platz sein will, kann man selbst aus so einer bitteren Verletzung was Positives ziehen.
Warum war dieser Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt notwendig? Also Sie haben es beschrieben, Lea Schüller war eine derjenigen, die auch ein bisschen treibende Kraft dahinter war, weil sie beide den Wunsch verspürten, nach der Zeit zusammen bei der SGS Essen wieder zusammenspielen zu können in einem Verein und nicht nur in der Nationalmannschaft. Jetzt mal abgesehen davon, warum war dieser Wechsel jetzt notwendig und warum zu den Bayern?
Weil ich einfach in Wolfsburg gemerkt habe, dass ich in so einem Trott gelandet bin, einfach dieses, okay, ich spiele Fußball, ich gehe nach Hause und es war irgendwie so einnehmend und ich hatte das Gefühl, dass es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, wenn man einfach neben dem Platz jetzt keine Großstadt dahinter hatte, wobei in der ersten Zeit die Ruhe natürlich extrem gut tat und dann in der Zwischenzeit auch die schönen Ecken aus Wolfsburg irgendwie gefunden worden sind und dann habe ich aber zum Ende hin gemerkt, okay, ich brauche vielleicht mal ein bisschen Großstadt, ein bisschen Feeling, was ich auch als Privatperson unternehmen kann und was ich für Möglichkeiten habe und dafür war München einfach der perfekte Standort, weil es einfach in Deutschland war, es war jetzt keine Riesenveränderung für mich privat, aber trotzdem genug Veränderung, um mich neben dem Platz auch einfach weiterzuentwickeln.
Bleiben wir einen Moment bei der Fußball-Bundesliga. Da tun sich ja viele Veränderungen auf. Nächste Saison wird es 14 Mannschaften geben, statt wie bisher 12. Wie wichtig ist das für den Frauenfußball in Deutschland, dass die Liga sich dahingehend weiterentwickelt?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich kein Fan von der Aufstockung der Liga bin, weil man jetzt selbst jetzt noch merkt, dass die Vereine im unteren Tabellendrittel, sage ich mal, nicht das gleiche Niveau haben wie die in der Mitte. Und deswegen bin ich gar nicht so ein großer Fan von der Aufstockung, weil natürlich dann auch wieder mehr Spiele kommen und mehr ist nicht immer mehr.
Das Charmante am Frauenfußball ist ja immer das, was alle so Nahbarkeit nennen. Jetzt verändert sich die Zeit, es wird professioneller. Haben Sie Sorge, dass sich dahingehend auch etwas verändern kann, dass das, was so viele am Frauenfußball schätzen, verloren gehen könnte?
Ich glaube nicht, weil dafür sind wir wirklich zu offen für alles und zu nahbar. Und wir gehen nach jedem Spiel einmal durch die Fans und geben da Autogramme. Klar ist, dass wenn mehr Leute ins Stadion kommen, du nicht jedem ein Autogramm geben kannst. Aber wir nehmen uns da schon die Zeit, auch wirklich die Autogramme zu geben. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das irgendwie verlieren könnten, weil wir genau wissen, dass das eigentlich den Frauenfußball auch ausmacht.
Personell wird es auf jeden Fall viele Veränderungen geben. Eine Generation geht mit Marina Hegering, mit Svenja Huth und vor allen Dingen mit Alexandra Popp. Die Verantwortung wird dadurch größer auf alle Spielerinnen, die dahinter kommen und da stehen Sie besonders im Fokus. Was bedeutet das für Sie, diese Verantwortung zu haben? Sie haben immer schon großen Erwartungsdruck gespürt. Das wird in Ihrem Buch ausführlich beschrieben, wie Sie schon sehr früh als das ganz große Talent gehandelt worden sind und das wieder ja auf Sie zurückgespiegelt hat, das dazu geführt hat, dass Sie besonders hart trainieren wollten, um dieser Erwartungshaltung dann auch wiederum gerecht werden zu können und zu beweisen, dass das auch alles stimmt. Wie ist das jetzt?
Erstmal ist es, glaube ich, ein Privileg, dass man diese Verantwortung zugesprochen bekommt. Deswegen bin ich extrem happy, dass man in mir eine Spielerin sieht, die das auffangen kann. Aber ich glaube, dass generell jetzt in diesem Team viele Spielerinnen da sind, die diese Verantwortung übernehmen können. Und ich glaube, das wird einfach ein neues Mannschaftsgefüge erstellen, dass mehr Spielerinnen vielleicht auch über sich hinauswachsen, mehr Verantwortung übernehmen, die sich vielleicht jetzt noch so ein bisschen in den Schatten von der Alexandra Popp stellen. Das ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Mal sehen, wie wir uns dann anstellen.
Zu den Veränderungen in der Nationalmannschaft gehört, dass jetzt die Zeit des neuen Bundestrainers Christian Wück beginnt. Freuen Sie sich auf den neuen Bundestrainer Christian Wück?
Ja, schon. Ich kenne ihn jetzt noch nicht so gut, aber das, was ich bisher mit ihm geredet habe oder wie ich ihn bisher kennengelernt habe, scheint er eigentlich einen ganz netten Eindruck zu machen. Von daher freue ich mich extrem auf die Zeit, wenn ich wieder zurückkomme und bin gespannt, was wir so bis dahin machen.
Ein Buch über und mit Lena Oberdorf, das Einblick in den bisherigen Verlauf ihrer Karriere gibt. Es gibt nicht wenige junge Sportlerinnen und Sportler, die von so einer Karriere träumen oder auch mit nicht ganz so großen Ambitionen einfach leidenschaftlich ihren Sport leben, denen dann aber etwas Schreckliches zustößt. Sie werden sexuell missbraucht. Der Buchautor Martin Schäuble hat sich tief in dieses Thema hineingearbeitet, hat lange Gespräche mit Betroffenen geführt und aus den Erzählungen einen Roman geschrieben, der zwar fiktiv ist, aber auf den realen Erfahrungen basiert. Warum du schweigst, erzählt die Geschichte der 15 Jahre alten Fußballspielerin Lena, die von ihrem Trainer vergewaltigt wird, nachdem er sie zuvor auf perfide Art in eine psychische Abhängigkeit gebracht hat. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive von Lena und dem gleichaltrigen Tim, der in sie verliebt ist und nicht versteht, warum sich Lena so merkwürdig verhält. Martin Schäuble erklärt, warum er zu diesem Thema einen Roman in dieser Form geschrieben hat.
Betroffene, die das Buch auch gelesen haben, das heißt das Manuskript, die erste Fassung, die haben mir geholfen, dass es tiefer und ehrlicher und genauer wird. Das heißt, die haben mir vor allem bei den Stellen, die fast unmöglich sind zu beschreiben, wie fühlt man sich nach einer Vergewaltigung zum Beispiel, die haben mir bei diesen Stellen unheimlich geholfen, weil sie genau ihre Gefühlswelt mir erklären konnten. Das heißt, im Roman hatte ich ja die Chance, das, was vielleicht jemand sich nicht traut zu sagen, zusammenzufügen. Also manche konnten mir ganz gut beschreiben, wie es war, wenn der Trainer nur so mal ein bisschen Händchen halten wollte, wie sich das angefühlt hat am Anfang und wie das auf einmal sich nicht mehr gut angefühlt hat, richtig falsch sogar, aber wie man es einfach nicht artikulieren konnte, wie man sich dafür geschämt hat. Wieder andere haben mir dann erklärt, wie es eben ist, wenn man das in der schlimmsten Form erlebt, in der Form von einer Vergewaltigung, auch wieder die Scham als großes Thema. Das heißt, die Betroffenen haben mich wirklich da in ihre Gefühle blicken lassen und es war wichtig, mit denen so direkt arbeiten zu können. Das war auch der Roman, die Möglichkeit. Natürlich ist es fiktionalisiert, ich habe Dinge dazu erfunden, aber es ist immer eigentlich etwas, was mir auch so oder so ähnlich gesagt wurde.
Es ist ein Jugendbuch. Das heißt, das Buch richtet sich an Jugendliche.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Der Verlag macht das ganz gerne, die Verlage machen das gerne. Was sind Jugendbücher, Kinderbücher, Erwachsenenbücher? Und für mich ist ganz wichtig, es ist die Geschichte aus der Perspektive von Jugendlichen. Aber ich fände es traurig, wenn wir sagen, für diese Perspektiven interessieren sich nur Jugendliche. Im Gegenteil, ich selbst bin Vater und ich lese sehr gerne solche Bücher, weil die mir helfen, meine eigenen Kinder besser zu verstehen. Deswegen ist es für mich ein Buch für alle, die Kinder in Sportvereinen haben, für alle, die trainieren, für alle, die im Vorstand sitzen, aber auch eben für alle, die selbst in einem Verein sind und vielleicht nach der Lektüre etwas genauer hinschauen, was da so passiert.
Die Geschichte, wie ein Mädchen in so eine Situation gerät, die sie einfach für immer verändert, weil ihr eben etwas widerfährt, das ist ja auch nicht einfache Kost.
Mhm. Ja.
Also richtet sich das auch an Jugendliche, um auch die Mechanismen deutlich zu machen. Wie gerät ein Kind in eine solche Situation? Wie gerät ein junges Mädchen in eine solche Situation?
Absolut. Es ist das Buch. Das Buch ist für mich ein Stück Prävention, Präventionsarbeit. Das heißt, man wird, wenn man das Buch gelesen hat, genauer drauf schauen, wie sich der Trainer so verhält. Und 9 von 10 Tätern sind eben Männer und die Mehrheit der Betroffenen sind Frauen. Das heißt, ich glaube schon, wenn man das Buch gelesen hat als junger Mensch, wird man merken, was wirklich falsch läuft. Wenn zum Beispiel der Verein sagt, ja, wir sind wie Familie, dann wird man im Laufe des Romans feststellen, stimmt, das ist nicht gut. Denn der meiste Missbrauch, beziehungsweise die meisten Missbrauchszahlen sind in einer Familie. Der Verein ist was ganz Tolles und ganz Wichtiges, aber er soll nicht Familie sein. Genauso wenig soll der Trainer der Ersatzvater sein. Und das passiert sehr häufig, dass dann auf einmal ein Vaterersatz da ist und das ist eben der Mann, der einen 2-3 Mal die Woche trainiert. Auch das ist nicht vorgesehen. Das heißt, ich glaube, da es hilft einem, wenn man den Roman liest, so ein bisschen anders auf die Vereine zu schauen, auf Trainer zu schauen. Die meisten machen ja einen super Job, so ist es nicht. Aber viele machen eben auch Fehler und verhalten sich wirklich strafbar. Das zeigen auch die Zahlen, wenn man so überlegt, dass 20% aller, die im Sportverein sind, Jungs und Mädchen, sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt erleben. unglaubliche Zahl, wenn wir überlegen, dass Millionen von Menschen in Sportvereinen sind.
Das baut sich ja sehr typisch auf. Also am Anfang kommt diese Hauptprotagonistin Lena in die Situation, dass hier plötzlich ganz viel Anerkennung da ist, dass sie Kapitänin wird.
Ja, die Auserwählte auf einmal. Und endlich jemand, der sie ernst nimmt, endlich jemand, der neue Trainer ist es ja in dem Fall, Charlie heißt er im Buch, endlich jemand, der in ihr etwas sieht, was der alte, unfähige Trainer nicht gesehen hat.
Irgendwann kommt der Moment, wo es kippt.
Dann kippt es und dann ist es ganz schwer, sich das einzugestehen, auch zu erkennen und zuzugeben. Bei der Buchpräsentation war eine Betroffene mit dabei, die jetzt auch immer wieder für Gespräche bereitsteht. Und die hat auch gesagt, sich selbst einzugestehen, dass man etwas ganz Schlimmes erlebt, das ist ein Riesenschritt. Also erstmal sich bewusst zu machen, ich werde hier gerade missbraucht, hier werden sexistische Sprüche geklopft, hier ist kein gutes Klima, hier nähert sich jemand viel zu sehr mir an. Das ist eine Überwindung, sich das einzugestehen, weil es eben ganz klar mit Scham behaftet ist.
Und das zerstört ja auch das Bild, was sie sich vorher aufgebaut hat.
Es zerstört das Bild, was vorher da war und zugleich zerstört es für viele eine Riesenperspektive. Die meisten Vereine sind auf dem Land, die wenigsten leben ja in den Großstädten, viele leben auf dem Land, da gibt es einen Sportverein.
Und die können nicht mehr eben wechseln?
Man kann nicht wechseln, das heißt, wenn man den Trainer nicht mehr mag oder im schlimmsten Fall anzeigt, im schlimmsten Fall, ich sag mal im besten Fall, das wäre das Beste, was man machen kann, dann ist man den Sportverein wahrscheinlich los. Man ist die Nestbeschmutzerin. Das heißt, die Entscheidung gegen einen Trainer ist oftmals die Entscheidung gegen den eigenen Sport. Und für viele bedeutet Sport alles. Das heißt, wenn man richtig engagiert ist, dann ist er auch das willfährigste Opfer für solche Trainer, weil die wissen ganz genau, für diese Person bedeutet Sport alles. Somit habe ich die absolute Macht über diese Person. Und sexualisierte Gewalt geht immer mit Macht einher.
Jetzt haben Sie ein Ende gewählt. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Es ist ein für die Umstände, die jetzt in diesem Roman aufgemacht wurden, ist es ein gutes Ende. Eins, was das Beste ist aus dieser Situation, wie es sein kann. Was ja leider oft nicht dem entspricht, wie es in der Realität ist, aber Sie haben es jetzt ganz bewusst so gewählt.
Ja, Sie haben es schon gesagt, das ist eben leider nicht die Realität, so wie das Buch endet, weil etwas, das mir die Betroffenen wirklich erklärt haben, ist, sie wollen Betroffene genannt werden, nicht Opfer. Das ist was ganz Schlimmes, weil Opfer ist man ein Leben lang, Opfer ist man wehrlos, Opfer ist man und der Täter hat über einen gewonnen, ultimativ. Die Betroffenen aber schaffen es, darüber zu sprechen, sie schaffen es, im besten Fall der Fälle Anzeige zu erstatten, sie schaffen es, weiterzuleben. Als ganz starke Person, und das wollte ich auch allen Leserinnen und Lesern mitgeben, dass man am Ende, wenn man sexualisierte Gewalt erlebt, Betroffene bleibt ein Leben lang, aber den Täter auch wirklich zur Rechenschaft ziehen kann.
Ein Buch des Verlags Fischer-Sauerländer, das auch von SafeSport, der unabhängigen Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt im Sport, empfohlen wird. Gewalt wurde dem früheren Fußballprofi Norbert Nachtwey nicht angetan, als er 1976 den folgenreichen Entschluss fasste, als 19-jähriger DDR-Nachwuchsspieler bei einer Reise der Olympia-Auswahl in die Türkei in den Westen zu flüchten. Aber dass er davon kam, war reines Glück, wie Norbert Nachtwey später erfuhr. Seine filmreife Flucht steht am Beginn seiner Autobiografie Zwischen zwei Welten, die er gemeinsam mit dem Journalisten Matthias Liebing aufgeschrieben hat. So beginnt das Buch dramatisch. Es sind die letzten möglichen Minuten, in denen er die Entscheidung trifft, zusammen mit seinem Mitspieler und Torhüter Jürgen Pahl auf dem Basar in Istanbul die anderen aus den Augen zu verlieren, in ein Taxi zu steigen, zu einem zuvor im Hotel kennengelernten Amerikaner zu fahren und dann schließlich nach Westdeutschland zu flüchten. Es war Pahls Idee, für die Norbert Nachtwey ihm noch heute dankbar ist. Und eigentlich wollten die beiden noch einen Dritten mitnehmen, Burkhard Pingel. Der entschied sich aber, beim Team und in der DDR zu bleiben. Nachtwey und Pahl machten, so wie sie als Nachwuchsspieler vom halleschen FC Chemie es sich zuvor erträumt hatten, in der Bundesliga Karriere. Beide begannen zuerst bei Eintracht Frankfurt. Norbert Nachtwey war danach 7 Jahre beim FC Bayern München und später noch beim französischen Club AS Cannes. Erst im vergangenen Jahr las er seine dicke Stasi-Akte und stellte fest, dass er sich gar nicht so frei im Westen bewegt hatte, wie er jahrzehntelang geglaubt hatte. Dass die Stasi bis in sein Schlafzimmer in seinem Frankfurter Haus eingedrungen war. dass es Rückführungspläne gegeben hatte, wie viel Glück dabei war, dass diese nicht umgesetzt wurden und warum er und Jürgen Pahl nicht schon in Istanbul gefasst worden waren. Auch wenn er sich entschied, nach der Wende im Westen Deutschlands zu bleiben, kommt er zu dem Schluss:
Interessanterweise habe ich mich in der ganzen Zeit in der Bundesliga nie als Westdeutscher gefühlt. Ich bin im Geiste DDR-Bürger geblieben. Bis heute sage ich, dass ich ein Ossi bin, wenn mich jemand fragt.
Anders als sein Zimmerkollege beim Spiel in der Türkei, Lutz Eigendorf, der 3 Jahre nach ihm ebenfalls in den Westen geflüchtet ist und bei einem mysteriösen Verkehrsunfall ums Leben kam, äußerte sich Nachtwey im zweigeteilten Deutschland nie politisch. Zwischen zwei Welten ist eine spannende Biografie, die Nachtweys fußballerische Karriere nachzeichnet und zugleich ein zeithistorisches Dokument ist. Erzählt aus der Perspektive von Norbert Nachtwey. Erschienen im Verlag Edelsports. Und von dort kommt auch ein sehr umfassendes Buch zur Tour de France. Ein Werk, das fast eine wissenschaftliche Arbeit ist, von Autor und Journalist Stefan Klemm. Er hat die Tour 15 Mal begleitet und sich darüber hinaus auch intensiv mit dem drittgrößten Sportereignis der Welt befasst. Mit einer umfangreichen Literaturrecherche und zahlreichen Gesprächen mit ehemaligen Fahrern, Verwandten, Tourbeteiligten, Dopingexperten und auch mit Tourdirektor Christian Prudhomme, der das Vorwort geschrieben hat. Dramaturgisch ist das Buch in 21 Kapitel eingeteilt. Auf unserem Deutschlandfunk-Messestand hat Stefan Klemm erzählt, warum.
Die Tour de France hat 21 Etappen und wir haben die Kapitel auch Etappen genannt und deshalb hatte ich den Anspruch zu sagen, komm, wir machen auch 21 Kapitel gleich Etappen.
Und in diesen 21 Etappen oder Kapiteln haben wir ganz unterschiedliche Darstellungsformen. Also das ist nicht einfach nur runtergeschrieben, sondern das sind Geschichten über und von der Tour de France, Reportagen, Porträts. Es ist auch die Nacherzählung, also es sind sehr, sehr unterschiedliche Stilformen. Was hat Sie dazu bewegt, dieses Buch in dieser Weise so zu schreiben?
Ja, ich gehe schon länger schwanger mit dieser Idee. Ich bin als Reporter 15 Mal bei der Tour de France gewesen und mich hat immer dieser ganze Kosmos fasziniert. Dieses drittgrößte Sportereignis der Welt, das es ja ist, und von den jährlichen Sportereignissen, die es gibt, ist es sogar das größte der Welt. Und es hat natürlich einen riesen Aufwand, weil es immer morgens an einem Ort startet und abends an einem anderen Ort endet und am nächsten Tag wieder an einem ganz anderen Ort startet und wieder endet. Und dieser Wanderzirkus, der damit verbunden ist, der jeden Tag so um die 5000 Leute in Bewegung setzt und alle wissen genau, was sie zu tun haben, das hat mich immer schon fasziniert, unabhängig natürlich auch von dem großen Sport, der dort geboten wird, von den Geschichten und Legenden, die die Fahrer dann schreiben.
Fangen wir mit den Legenden an. Das Buch beginnt mit den Anfängen der Tour de France. Ja. Das liegt natürlich nahe. Und das Spannende daran ist, das war im Grunde ein Zeitungskrieg.
Ja, genau. Also Sportzeitungen haben damals Auflage damit gemacht, dass sie immer absurdere Radrennen erfunden haben, die eine unglaubliche Länge hatten zum Teil. Es gibt ein ganz besonderes Rennen, Paris-Brest-Paris, das sind 1200 Kilometer an einem Stück in um die 48 Stunden zurückgelegt. Und das hat natürlich dann die Leser der damaligen ausrichtenden Zeitung Le Vélo, das Fahrrad, sehr interessiert und die Zeitung erfreute sich riesigen Absatzes. Und es kam mit der Zeit eben so, dass der Gründer von Le Vélo, Pierre Giffard, sich ein bisschen politisch geäußert hatte, Partei ergriffen hatte für einen jüdischen Offizier, der zu Unrecht verfolgt wurde und bestraft wurde, Dreyfus, die berühmte Dreyfus-Affäre. Und in dem Zusammenhang haben Sponsoren und Werbeträger dieser Zeitung Le Vélo gedacht, wir gründen eine eigene Zeitung. Die hatte den Namen Lotto Velo und die haben dann auch Radrennen erfunden, Paris-Bordeaux zum Beispiel, aber das hat nicht so richtig gezündet. Und es gab obendrein dann auch noch so einen Plagiatsprozess und das Ergebnis davon war, dass diese Zeitung Lotto hieß, aber Radrennen ausrichten wollte. Also sie hieß Auto und wollte Radrennen ausrichten.
Wir müssen daran erinnern, wir reden über das Jahr 1903 und dieser Zeitungskrieg führte dann dazu, dass sie sich immer mehr übertreffen wollten und daraus gebar sich dann die Tour de France.
Genau, dann hatte tatsächlich ein Redakteur von Pierre Giffard, von Le Vélo, ist gewechselt zu Lotto, zu Henri Desgrange, dem damaligen Chefredakteur und Gründer. Und der hatte die zündende Idee, ja, wir kommen hier nicht weiter mit unseren Radrennen, lass uns doch mal ein Etappenrennen durch Frankreich machen, eine Tour de France. 6 Etappen, hatte er sich so gedacht. Das klingt zufällig gewählt, ist aber gar nicht so zufällig, weil es gab damals sehr, sehr viele 6-Tage-Rennen, sodass diese Zahl 6 im Kopf schwirrte und tatsächlich auch dann umgesetzt wurde.
Und das hatte natürlich nichts mit dem zu tun, was wir heute erleben. Also dieser Kosmos, den Sie vorhin beschrieben haben mit der Werbekarawane, mit diesen Tausenden von Menschen, die im Wanderzirkus immer mitwandern von Etappe zu Etappe, sondern damals war das was völlig anderes. Dieses Buch ist ja nicht nur eine historische Abhandlung von der Tour de France, sondern es geht ja um ganz, ganz viele Aspekte. Ja. Eine Geschichte ist schon sehr emotional und sie wird auch jetzt gerade wieder herausgekehrt, nämlich die von Bartali.
Ja, Gino Bartali. Gino Bartali ist ein italienischer Tour de France-Sieger, 1938, 1948. Dazwischen lag der Zweite Weltkrieg. Wenn man sich den wegdenkt, dann kann man ja sagen, der hätte eine ganze Reihe von Rennen gewonnen. Hat er aber wegen des Krieges nicht schaffen können. Aber Gino Bartali ist dann in den Widerstand gegangen gegen die Deutschen, gegen die Nazis. Er wohnt in der Toskana, ist dann immer zu einem Kloster nach Assisi gefahren, wo gefälschte Pässe hergestellt wurden. Die hat er in seinem Lenkerrohr und in seinem Rahmenrohr versteckt und hat auf diese Weise 800 ausreisewillige Juden gerettet, die tatsächlich dann mit diesen gefälschten Papieren ausreisen konnten. Und seine Enkelin habe ich getroffen, Gioia Bartali, die hat die ganze Geschichte sehr, sehr ausführlich und italienisch emotional erzählt. Und das kam erst postmortem raus.
Und das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte, eine sehr schöne Geschichte. Nun hat die Tour de France auch nicht so schöne Geschichten erlebt. Wir haben eine ganz lange Phase von vielen immer wiederkehrenden Dopingfällen.
Ja.
Und die spielen natürlich in dem Buch auch eine entsprechende Rolle. Also sehr vieles bekannt und das Buch enthüllt jetzt auch nichts Neues, aber es ordnet nochmal wieder sehr gut ein.
Ja, wenn man das so betrachtet, nichts Neues mag sein, aber wenn man halt alles nochmal so ordentlich zusammenfügt, ergibt sich dann wieder auch ein ganz spezielles neues Bild in einer Form, die so vielleicht auch noch gar nicht da war. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, es gab immer schon die unglaublichen Herausforderungen. Die erste Tour de France, die hatte 2400 Kilometer verteilt auf 6 Etappen, also jeden Tag 400 Kilometer im Schnitt. Und diese Anstrengungen, ich schilderte ja gerade, ohne Gangschaltung, ohne alles, mit wahnsinnig dämlicher Nahrung aus heutiger Sicht, Hähnchenschenkel und Rotwein.
Ja. Und die Fahrer kamen Stunden später, riesengroße Abstände.
Ja, also die Anstrengung, dieses Leid, diese Qual, die war natürlich immer schon da und es war niemals sanktioniert, sich zu unterstützen mit irgendwelchen leistungssteigernden Substanzen in der Frühzeit der Tour. Das heißt, die haben zu allem Möglichen gegriffen, was denkbar war. Zu Koffein ist noch das Harmloseste, aber auch es gab ein Gemisch mit Strychnin und Heroin. Das wurde in Getränkeform gereicht und zu sich genommen. Es gab dann in den 50er Jahren einen Tourarzt, Pierre Dumas, der sehr Wegweisendes geleistet hat, weil er festgestellt hat, dass immer mehr Fahrer zu Amphetaminen greifen und dann nicht mehr zurechnungsfähig sind, nachdem sie vom Rad gestiegen sind, weil sie immer noch den Eindruck haben, sie müssten weiterfahren und nicht zur Ruhe kommen. Und er hat auch festgestellt, dass das massive gesundheitliche Folgen hat. Und nicht zuletzt ihm ist es dann zu verdanken, dass es auch Dopingkontrollen gab oder Anti-Doping-Gesetze sogar in Frankreich, in der Folge davon Anti-Doping-Kontrollen, beginnend mit 1966.
Was danach folgte, war ja immer ein permanentes Hase-Igel-Spiel.
Ja.
Das ja eigentlich bis heute fortdauert. Also wir wissen immer nie, ist das wirklich eine saubere Leistung? Das wissen wir bis heute nicht. Und wir wissen auch nicht, ob die vergangenen Tourhelden nicht doch auch unsauber gearbeitet haben.
Ja, das ist natürlich richtig. Allerdings muss man auch sagen, dass gerade der Radsport sich sehr große Mühe gegeben hat, aufgrund der Skandale, die er erlebt hat, eben auch zu suchen. Und wer viel sucht, der findet natürlich auch Dinge. In anderen Sportarten wird meiner Meinung nach nicht weniger gedopt. Auch im Fußball ist Doping immer wieder relevant gewesen. Aber es wird halt nicht genau hingeguckt. Und wenn man nichts sucht, kann man natürlich auch nichts finden. Im Radsport ist das jetzt ein bisschen anders. Aber trotz dieser vielen Suchen und trotz dieser vielen Recherchen, biologischer Pass als Stichwort, kommen nicht so viele, die durchs Rost fallen, wie es damals der Fall war in der Ära rund um Lance Armstrong, würde ich mal sagen.
Das Buch endet mit einer, wie ich finde, schon ein bisschen gewagten These. Die Tour ist gar kein Radrennen.
Ja, genau. Das ist mir halt aufgefallen, weil ich einmal die Möglichkeit hatte, auf dem Motorrad eine Etappe zu begleiten. Und wenn dann Ausreißer dem Feld vorausfahren, sind da ungefähr 20 Autos um diesen Ausreißer drumherum. Kameraleute, sein Team und irgendwie Zulieferer, Materialwagen, neutrale Materialwagen. Und in der Phase, wo es noch keine Elektroautos gab, war das ein stinkender Begleittrost. Und ich habe mich gefragt, wie halten die das aus? Also um die herum man denkt ja an eine fantastische Freiluftsportart, um die herum nur Abgase. Aber das ist halt Teil des Radsports und deshalb hatte ich mir gedacht, schreibe ich doch mal auf, weil das ja keiner weiß, dass eigentlich Autos mit die Hauptrolle spielen in einem Radrennen.
Und da schließt sich am Ende wieder der Kreis Lotto.
Lotto, genau.
Genau, Lotto, das Magazin, was am Anfang des Zeitungskrieges stand und in der Konkurrenz war zu Le Vélo. Vielen Dank.
Ja, danke, Jessica. Danke.
Das Phänomen Tour de France umfassend und in vielfältiger Weise erzählt. Eine Tour kommt wiederum nicht vor und das aus gutem Grund, denn es war keine echte Tour de France. 1942 ordnete die deutsche Besatzungsmacht eine Frankreich-Rundfahrt an, genannt Circuit de France, ausgetragen im Herbst über 6 Etappen. Die Geschichte dieser Rundfahrt zwischen Widerstand und Kollaboration hat der französische Sportjournalist Etienne Bonamy aufgeschrieben. Ins Deutsche übersetzt hat es der Delius Klasing Verlag. Der Murmann Verlag bringt immer wieder unterschiedliche Professionen zu einem bestimmten Thema zusammen und dazu gehören auch regelmäßig Sportlerinnen und Sportler. In diesem Jahr ist das Buch erschienen, die 8-Minuten-Entscheidungsmethode, in der der Rettungsingenieur der Münchner Berufsfeuerwehr Christian Emrich zusammen mit Ex-Handballprofi Dominik Klein den Leserinnen und Lesern Hilfe an die Hand gibt, wie in brenzligen und unerwartbaren Situationen in sehr kurzer Zeit qualitativ gute Entscheidungen getroffen werden können. Dominik Klein erzählt dabei, wie er in seiner Karriere schwierige Entscheidungen getroffen hat, ob in Bruchteilen von Sekunden in einem Spiel, in denen ähnlich wie bei Feuerwehrleuten nur eintrainierte Automatismen gut funktionieren, oder bei großen Wechselentscheidungen mit einer strategischen Matrix, der alles abgewogen wird. Beispiel ist der gemeinsame Wechsel von ihm und seiner Frau Isabel, ebenfalls Profi-Handballerin, vom THW Kiel bzw. Buxtehuder SV nach Nantes. Zum Schluss schauen wir auf ein großes Olympiabuch, groß vor allem im Format. Ähnlich wie die Wimmelbücher haben 4 ukrainische Autorinnen und Grafikerinnen sämtliche olympischen Sommerspiele, angefangen in der Antike, mit viel Liebe zum Detail visualisiert und erzählen in kleinen Texthäppchen die Besonderheiten jeder Ausgabe der Spiele. Etwa das Wasserballspiel Ungarn gegen die Sowjetunion Melbourne 1956, nachdem kurz zuvor der ungarische Volksaufstand blutig niedergeschlagen wurde. Oder wie der kanadische Segler Laurence Lemieux 1988 in Seoul die Chance auf eine gute Platzierung vergab, um 2 gekenterte Konkurrenten aus Singapur aus dem eisigen Wasser zu retten. Bekannte und nicht so bekannte Geschichten werden erzählt und auch die Spiele, die wegen der Weltkriege 1916, 1940 und 1944 nicht stattfanden, haben eigene Seiten bekommen. Übersetzt und aufwendig gestaltet hat das der Moritz Kinderbuch Verlag. Das Olympiabuch ist nicht nur für Kinder ein visuell ansprechendes und gelungenes Nachschlagewerk geworden. Es hat den Anspruch, die Spiele auch in ihrer gesellschaftlich-politischen Dimension für die junge und auch ältere Leserschaft einzuordnen, erklärt Verlagsleiter Markus Weber.
Es hat mich beeindruckt, wie sehr gesellschaftliche Themen den Sport beeinflussen. Also die Emanzipation der Frau, die Überwindung von Apartheid, Rassismus, Mexiko 1968, die Folgen von Kriegen, die Boykotte von Moskau und Los Angeles. So sind wir jetzt natürlich auch geprägt. Jetzt war Russland nicht mit dabei und die Debatte über den Iran, die Behandlung der Frauen. Da geht einem schon ein bisschen was auf, wenn man so ein Buch dann liest.
Die Paris-Seite ist in der aktuellen Ausgabe noch nicht drin, wird aber bei weiteren Nachdrucken berücksichtigt und jetzt schon als QR-Code abrufbar gemacht. Und das waren sie, unsere Sportbücher dieses Herbstes. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Jessica Sturmberg.